Deutschlandfunk, Medias Res.
Mit Sebastian Wellendorf. Guten Tag. Wer Missbrauch sagt, spricht indirekt auch von Gebrauch. Und ob Kinder ein Gebrauchsgegenstand sind, das ist mehr als fraglich. Wer fremdenfeindlich sagt, spricht indirekt auch von fremdenfreundlich. Aber fremd bleiben die Menschen, um die es geht in diesem Ausdruck, dennoch, auch wenn es um Mitmenschen geht, die wie andere hier geboren und aufgewachsen sind. Wörter transportieren nicht selten ziemlich eindeutige Botschaften. Und deswegen sollten insbesondere Medien vorsichtig mit ihnen umgehen. Wir nehmen in unserer Serie einige Beispiele genauer unter die Lupe. Außerdem ein Blick auf die Zeitungsabsatzzahlen, die verwirrenderweise erfreulich und erschütternd sind, je nachdem, aus welchem Winkel man draufschaut. Machen wir auch gleich. Aber wir beginnen heute beim Prozess in Magdeburg bei Stefan B. und bei der journalistischen Verantwortung. Bislang keine Verbindung zu einem rechten Netzwerk. Das ist die Auskunft des Bundesamts für Verfassungsschutz im Fall Stefan B. Kein Bezug zu rechten Netzwerken, dass seine Tat dennoch eindeutig rechtsterroristischen Charakter hatte. Das ist unbestritten. Und die Anerkennung in entsprechenden Kreisen dürfte ihm da sicher sein. Wie groß sollte da die Bühne sein, die Medien so einer Tat und dem Täter geben? Sollte zum Beispiel sein kompletter Name genannt werden? Er selbst möchte es so, hat er durch seinen Anwalt mitteilen lassen, weswegen viele Medien es erst recht nicht tun, andere aber nicht. Der Spiegel, Fokus und die Welt etwa nennen seinen ganzen Namen. Welcher ist hier der medienethisch richtige Weg? Claudia Kornmeier ist Juristin und Journalistin und für die ARD ist sie unter anderem für die Berichterstattung vom Bundesverfassungsgericht und Bundesgerichtshof zuständig. Hallo Frau Kornmeier.
Hallo, guten Tag.
Wie würden Sie es im Fall Stefan B. machen? Ganzer Name oder Abkürzung?
Also ich persönlich würde es auf jeden Fall auch so machen, ihn abzukürzen. Ich würde deswegen aber nicht sagen, dass das die einzig richtige Möglichkeit ist. Also das ist ja hier nicht so sehr eine rechtliche Situation. Also es geht ja hier nicht darum, seine Persönlichkeitsrechte zu schützen, weil er ja, wie Sie auch gerade eben schon gesagt haben, er tritt offensiv selbst in die Öffentlichkeit. Er sucht die Öffentlichkeit, hat das mit seiner Tat ja schon getan, die er gestreamt hat, macht das aber jetzt im Prozess auch nach wie vor. Er will sich und seine Motive präsentieren. Und deswegen ist das Ganze eher so eine medienethische Frage. Und dafür würde ich sagen, ist der Pressekodex des Deutschen Presserats immer eine ganz gute Leitlinie. Und hier hat es tatsächlich auch schon eine Beschwerde gegeben. Und zwar ging es da um einen nachrichtlichen Bericht von Bild.de. Da hatte sich jemand darüber beschwert, dass der Mann dort mit seinem vollen Namen genannt wird und auch sein Foto gezeigt wird und eben ihm da schon eine zu große Bühne gegeben wird. Und das Ergebnis des Presserats war dann, das war in Ordnung, man durfte ihn so zeigen, weil einfach das Informationsinteresse an seiner Person und an seinen Beweggründen hier überwiegt hat und in diesem konkreten Beitrag dann auch keine Sensationsinteressen bedient wurden.
Das zeigt ja schon, dass es da keinen eindeutigen Weg gibt, ob man Namen abkürzt oder klar sagt. Man kann jetzt natürlich nicht in jedem Fall immer, also man kann schon den Pressekodex wälzen, aber dennoch gibt er ja nicht restlos Auskunft, welche Entscheidung man als Journalistin und Journalist am Ende trifft. Nach welchen Kriterien entscheiden Sie sowas?
Ich denke, eine gute Sache ist da einfach auch immer mit Kollegen und Kolleginnen drüber zu sprechen und so ein bisschen, also erstens auch zu überlegen, brauche ich diesen Namen jetzt wirklich? Macht das einen Unterschied? Wie sehr steht hier auch so eine Person im Vordergrund? Und jetzt hier immer nur ganz, ganz abstrakt über diesen Menschen zu reden, halte ich dann auch für schwierig, weil die Frage steht ja im Raum nach seinen Motiven. Wir wollen ja wissen, was ist das für ein Mann? Warum macht er das? Und ich denke, an der Stelle hilft es dann immer, nicht nur ihn zu zitieren, was er sagt, sondern das Ganze eben auch einzuordnen. Also ja, ich denke, so ein Zwischenweg ist am Ende immer eine ganz gute Lösung.
Sie haben eben schon den Pressekodex angesprochen. Der Deutsche Journalistenverband hat an die Berichterstatter vom Prozess sich gewandt und gesagt, es solle um Wahrhaftigkeit und umfassend sein, die Berichterstattung. Das sind natürlich zwei Begriffe, die sehr, ich sag mal, mehrdeutig auslegbar sind. Was bedeutet für Sie Vollständigkeit der Berichterstattung? Sie haben gerade schon gesagt, es geht auch um den Tathergang und die Motive des Täters. Was gehört noch dazu?
Ja, eine Frage ist ja zum Beispiel dann auch, zeigt man jetzt diese Videoaufnahmen, die er selber auch gemacht hat, oder sieht man da bestimmte Grenzen? Und ich finde auch an der Stelle, ehrlich gesagt, den Pressekodex sehr, sehr hilfreich. Da steht nämlich ausdrücklich drin, dass sich die Presse nicht zum Werkzeug von Verbrechern machen darf oder soll. Und das halte ich für sehr, sehr wichtig. Das ist eine Frage, die man sich immer wieder stellen muss. Auch da gab es nämlich eine Rüge. Bild.de hat das ja tatsächlich gemacht. Die haben Ausschnitte aus diesem Video gezeigt damals, haben das dann zwar eingeordnet, aber trotzdem so die Dramaturgie des Täters übernommen, also chronologisch erzählt, vom Laden der Waffe bis zu Sekunden vor der Tat und damit dann irgendwie auch die Perspektive des Täters übernommen. Da konnten Zuschauer quasi dann miterleben und ich denke auch, dass das ein Schritt zu weit ist, auch wenn man das Ganze dann einordnet. Also da muss man aufpassen, sich nicht instrumentalisieren zu lassen, nicht zum Werkzeug von Verbrechern zu werden.
Stichwort miterleben, das Ganze gibt es ja schon nun auch in mehrerer Ausführung, zum Beispiel Stichwort Gladbeck. Da auch da wurde die Frage nach der ethischen Verantwortung von Medien gestellt. Aus Ihrer Sicht, ist das ein ähnlicher Fall, was die Berichterstattung betrifft, oder ist hier eine ganz neue Dimension im Spiel?
Also neue Dimension natürlich, weil man andere technische Möglichkeiten hat, weil Täter eine andere Möglichkeit haben, sich zu verbreiten, eine andere Reichweite dann haben. Trotzdem denke ich auch, dass sich damals in Gladbeck und dann auch in der Folge ganz ähnliche Fragen gestellt haben. Also da war das ja so, dass Journalisten dann tatsächlich Interviews mit den Tätern geführt haben. Erst telefonisch, dann nachher im Fernsehen. Irgendwann hat ein Fotograf dann damals auch so eine Vermittlerrolle eingenommen zwischen Geiselnehmern und Polizei. Also sind da irgendwie in ganz merkwürdige Situationen reingeraten und ich glaube, da haben sich viele leider einfach nicht mehr gefragt, wo hier die Grenzen sind. Und in der Folge ist ja dann auch der Pressekodex ergänzt worden. Und da steht jetzt ausdrücklich drin, zum Beispiel dieser Satz, Interviews mit Tätern während des Tatgeschehens darf es nicht geben. Und das ist eine sehr klare Aussage, die ich auch für sehr richtig halte. Es ist ein Beispiel, das ist viele Jahre her, aber trotzdem finde ich es immer wieder gut, sich das vor Augen zu führen. Manchmal hilft es ja auch, über solche vergangenen Dinge nochmal nachzudenken, um auch abzuklären, was man heute machen kann und nicht machen sollte.
Claudia Kornmeier ist Juristin, Gerichtsreporterin für die ARD. Mit ihr habe ich über die ethische Verantwortung von Journalistinnen und Journalisten gesprochen, wenn es um die Berichterstattung über Fälle wie die um Stefan B. und Halle geht. Danke, Frau Kornmeier.
Sehr gerne.
Medias Res hier im Deutschlandfunk. Mindestens 10 Medienschaffende wurden getötet, seitdem Rodrigo Duterte sein Amt als Präsident der Philippinen angetreten hat. Kritische Sender müssen und mussten schließen, Lizenzen werden einfach nicht verlängert. Und gegen unliebsame Berichterstattung im Netz geht Duterte mit seinem Cyberkriminalitätsgesetz vor. Auf dieses Gesetz beruft sich die Justiz auch im Falle der Journalistin Maria Ressa. Die hatte in einem regierungskritischen Artikel ein Unternehmer schwer belastet und muss sich nun wegen Verleumdung vor Gericht verantworten. Dieser Prozess ist zu einer Art medialen Seismographen der Rechtsstaatlichkeit auf den Philippinen geworden. Weltweit verfolgen Medien den Prozess. Viele Vereinigungen wie Reporter ohne Grenzen oder die Autorenvereinigung PEN erklärten ihre Solidarität, auch um den Druck auf Duterte zu erhöhen. Jetzt ist ein neuer Gerichtstermin anberaumt. Lena Bodewein berichtet.
Nein, sie sei nicht der Steuerhinterziehung schuldig, sagte Maria Ressa heute vor Gericht in Manila. Danach trat sie vor die wartenden Reporter. These charges are politically motivated. Diese Vorwürfe sind politisch motiviert. Sie sollen uns schikanieren und einschüchtern. Es ist eine Zermürbungstaktik, damit wir irgendwann zu verängstigt sind, um zu berichten. Und die beste Antwort darauf ist, weiter zu berichten. Die Journalistin muss sich in mehreren Verfahren vor Gericht verantworten. Im vergangenen Monat wurde sie wegen Verleumdung verurteilt. Momentan ist sie auf Kaution frei und in Berufung gegangen. Eine Petition von Reporter ohne Grenzen und 60 weiteren Menschenrechts- und Medienorganisationen fordert, die Strafverfolgung gegen sie fallen zu lassen. Der Hashtag der Petition: Hold the Line. So ist auch Maria Ressas Schlachtruf.
My name is Maria Ressa. We are Rappler and we will hold the line.
Wir halten die Stellung. Für ihren Kampf gegen Fake News machte das Time Magazine sie zu einer der Personen des Jahres 2018. Als sie die Nachrichtenwebseite Rappler mitgründete, machten sie und ihre Mitstreiter sich das Internet mit all seinen Möglichkeiten zunutze. Videos, Audios, Verbreitung über soziale Medien. Als Rodrigo Duterte dann zum Präsidenten gewählt wurde und seinen blutigen Anti-Drogen-Krieg begann, mit Tausenden von Toten, nahmen sie sich vor, furchtlos zu berichten. Von Menschenrechtsverletzungen, von der Verdrehung von Fakten, von Lügen und versteckter Propaganda. Nicht nur für Maria Ressa, auch für viele andere Journalisten auf den Philippinen werden die Arbeitsbedingungen immer schwieriger. Gerade hat ein Ausschuss des philippinischen Parlaments entschieden, dem größten und populärsten Fernseh- und Radiosender des Landes keine neue Lizenz mehr auszustellen. Damit wurden Kritiker der Regierung mundtot gemacht, sagen Menschenrechtsorganisationen. Maria Ressa gibt sich kämpferisch, auch wenn ihr in all den Verfahren viele Jahre Gefängnis drohen. In einem BBC-Interview sagte sie: Es geht nicht nur ums Gefängnis. Der Weg ist die Schlacht, denn es steht so viel mehr auf dem Spiel. Wenn es nur um mich ginge, wäre ich still. Aber es ist viel mehr. Ich bin 1986 Journalistin geworden und ich bin es immer noch. Und ich will das Richtige tun. Für die Demokratie, für den Journalismus. 20 Jahre lang hat sie für den Nachrichtensender CNN an vielen Orten in Asien als Investigativjournalistin gearbeitet. Und sie hat dabei Erfahrungen gesammelt, die sie in ihrem Heimatland eigentlich nicht wiederholt sehen möchte. Vor dem Gericht sagte sie heute nach ihrer Anhörung:
You know, this is it. This is one of those times where.
Das ist einer der Zeitpunkte, an denen ich hoffe, dass die Richter, die Männer und Frauen, die sich mit den Fällen befassen, vom Geist der Gesetze geleitet werden. Und dass ihnen klar wird, wie viel sie in ihren Händen halten, dass sie Teil der Geschichte sind. Die Frage ist, werden sie auf der richtigen oder der falschen Seite der Geschichte stehen?
Ein Bericht von Lena Bodewein. Ein einziges Wort sagen und gleichzeitig schon eine Haltung zum Thema mitliefern. Von solchen sprachlichen Dopplern gibt es ziemlich viele, ohne dass wir es manchmal bemerken. Das Wort Ausgangssperre zum Beispiel transportiert die Botschaft, dass mich irgendjemand hindert, das zu tun, was ich möchte. Dass man mit so einer Sperre auch ganz einverstanden sein kann, zum Beispiel um andere nicht mit einer Krankheit anzustecken. Das steckt in diesem Wort nicht. Gleiches gilt für Begriffe wie Rassenunruhe, Aufständische, Gastarbeiter. Alles Wörter, die ideologisch besetzt sind und damit gerade von Medien mit sehr spitzen Fingern angefasst werden sollten. Machen wir in unserer Serie heute im Fokus, das finden wir ja alle, die schreckliche, schreckliche Steuerlast.
Medias Res.
Wir haben in Deutschland im Vergleich zu den europäischen Nachbarländern eine sehr hohe Steuerlast zu tragen.
Die Mehrwertsteuerbelastung ist so hoch wie nirgendwo anders.
Dann ist es da die immer größer werdende Steuerbelastung in den letzten Jahren.
Wenn wir über Steuerbelastung reden.
Steuerbelastung.
Steuerlast.
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 Steuerbelastung.
Steuerlast.
Sagen und meinen. Der Sprachcheck.
Klar, für viele sind Steuern nicht schön und vermutlich nur wenige zahlen sie total gerne. Dass wir Steuern deshalb als Belastung wahrnehmen, ist verständlich. Aber es ist nur eine Perspektive auf Steuern, denn sie haben ja auch viele positive Seiten, die wir uns selten klar machen. Wir bekommen für sie ein demokratisches Parlament und Wahlen, eine Justiz, um unser Recht durchzusetzen, Straßen und Gleise, auf denen wir fahren, Kindergärten und Universitäten, Krankenhäuser und Altenheime. Bei allen Schwierigkeiten, ein gerechtes Steuersystem zu schaffen und bei allen Problemen im System, kann man Steuern also auch anders sehen als Last. Trotzdem nutzen wir den Begriff Steuerbelastung oft und kennen ihn auch in vielen Varianten. Steuerbürde, Steuererleichterung, Steuerbefreiung, Steuerfalle, Steuerschlupfloch, Steuerflucht, Steueroase, Steuerparadies. All diese Begriffe stellen Steuern als etwas Negatives dar. Eine berechtigte Perspektive, wenn man seine Worte bewusst wählt. Wer Steuern als Beitrag zur Gemeinschaft sieht, kann auch eine andere wählen. Und wer neutral formulieren will, spricht zum Beispiel nicht von Steuererleichterung, sondern von Steuersenkung.
Sagen und meinen. Der Sprachcheck bei Medias Res.
Und alle Begriffe auch bei uns im Netz deutschlandfunk.de. Es geht bergab mit der Printbranche. Das kann man trotz guter Absatznachrichten hier und da zusammenfassend sagen. Corona ist da nur ein weiteres Steinchen im Abwärtstrend-Mosaik. Aber ist die Pandemie so schädlich für die Presselandschaft? Vielleicht geben die Zahlen der, Achtung, ich lese es ab, Informationsgemeinschaft zur Feststellung der Verbreitung von Werbeträgern auch darüber Auskunft. Die Arbeitsgemeinschaft Medienanalyse hat dagegen heute Zahlen vorgelegt, die wesentlich besser aussehen. Dort werden die Tageszeitung über alle Titel hinweg als etabliert und stabiler Werbeträger bezeichnet. Das sollten wir klären. Brigitte Baetz ist im Studio, hat sich beides für uns angesehen. Aber Frau Baetz, vielleicht erstmal erklärt, was ist der Unterschied zwischen IVW und AGMA?
Ja, beides sind Vereine, in denen sowohl Medienunternehmen und werbungtreibende Mitglieder sind. Bei der IVW, Sie haben ja den schönen Namen schon mal mir leider weggenommen, gehören noch die Mediaagenturen dazu, also quasi die Logistikunternehmen zwischen den Werbeagenturen und den Verlagen. Und das Ziel ist es, Daten zur Verfügung zu stellen, auf deren Basis Werbung geschaltet werden kann. Das heißt, eine Zeitung hat eine hohe Auflage oder auch eine hohe Reichweite, sprich sie erreicht viele Leser und dann kann sie natürlich einen höheren Preis für Anzeigen verlangen. Der Unterschied zwischen diesen beiden besteht in der Methode, wie diese Zahlen erhoben werden. Die IVW lässt sich die Auflagenzahlen von den Medienunternehmen geben, die bei ihnen Mitglied sind, und überprüft die aber auch. Und wenn die Zahlen nicht in Übereinstimmung sind, droht der Ausschluss aus der IVW. Das heißt, die IVW gilt als die verlässlichste Zahllieferantin zur Feststellung der Anzeigenpreise. Und deshalb gibt es ja zum Beispiel aber auch Verlage, die einzelne Titel eben aus dieser Zählung, der IVW-Zählung herausnehmen, wenn die sehr stark an Auflage verloren haben, um dann eben am freien Markt die Preise auszuhandeln. Die AGMA wiederum, die Arbeitsgemeinschaft Medienanalyse, die macht Befragungen, anhand derer sie die Reichweiten ermittelt. Die sind schon immer ziemlich umstritten gewesen. Wir kennen das auch aus unserer Branche. Die Zahlen zur Radio-MA, besser gesagt, das sind die Zahlen, die ja auch immer wieder mal schwanken. Und man kann nicht so richtig verstehen, warum das so ist. Und es ist auch hier wieder erstaunlich, wie weit die Zahlen der IVW und der AGMA auseinandergehen beziehungsweise gar nicht so richtig korrelieren. Der Spiegel zum Beispiel hat laut AGMA seine Reichweite um 12,9% steigern können. Schaut man sich aber die Auflagen, die die IVW ermittelt hat, an, dann sind die um 9,3% eingebrochen, auch weil aufgrund von Corona keine Bordexemplare in Flugzeugen, die ja eben nicht geflogen sind, verteilt werden konnten. Mhm. Und berücksichtigt man jetzt noch, dass die Pressemitteilung der AGMA durchaus auch mitteilt, dass sie die Zahlen ohnehin nur bis Februar ermittelt hat, dann muss man sich natürlich fragen, wie relevant sind diese Zahlen überhaupt?
Das heißt, bleiben wir jetzt mal bei den Zahlen der IVW. Lassen sich da, Entschuldigung für die typische Journalistenfrage, Gewinner und Verlierer feststellen bzw. identifizieren?
Ja, auf jeden Fall. Die Auflagenverlierer sind zum Beispiel alle Bildtitel, also Bild, Bild am Sonntag, Bild der Frau. Heftig trifft es auch den Fokus, aber auch Bunte und Stern. Das sind natürlich jetzt auch alles Titel, bei denen Bordexemplare traditionell eine Rolle spielen. Aber wenn die einen so hohen Anteil an der Gesamtauflage haben, sollte sich, glaube ich, jedes Unternehmen Gedanken machen, ob das alles so gut ist. Und unter den überregionalen Tageszeitungen verlieren außer der Bild, auch die Welt und die FAZ in zweistelliger Höhe. Und vor diesem Hintergrund, manch hat es vielleicht auch gelesen, ist es wahrscheinlich auch zu bewerten, dass die FAZ jetzt plant, ihre Sonntags-FAZ, also die FAS, schon zumindest probeweise am Samstag zu veröffentlichen. Erklärt wird das damit vom Verlag, dass man auf veränderte Lesegewohnheiten Rücksicht nehmen möchte. Eine sehr riskante Strategie, wie ich finde, denn man macht sich ja dann selbst Konkurrenz, sowohl bei den Lesern als auch bei den Anzeigenkunden. Also durchaus finde ich eine Gefahr der Kannibalisierung.
Okay, das waren die Absteiger, die Verlierer. Gibt es auch Gewinner?
Ja, jetzt bitte nicht lachen. Das sind die Zeitschriften mit den eher leichten Themen. Also die unverwüstliche Landlust kennen wir schon seit ein paar Jahren. Die Revue der Woche, der absolute Auflagengewinner, war mir komplett neu als Titel. Oder auch Mein Zaubertopf. Also das
sind
alles.
Oh, das kenne ich gar nicht.
Ja, bislang auch nicht. Aber das ist eine Rezeptsammlung mehr oder weniger. Ah. Es ist also alles, was sich um Heimat, Heim und Herd handelt. Die sind oben auch auf. Aber auch die Wochenzeitung Die Zeit setzt ihren Höhenflug auch zur Corona-Zeit weiter fort. Ein Allzeithoch von über 521.000 Exemplaren. Ich denke mal, da wird vermutlich die ausgeruhte Hintergrundberichterstattung belohnt. Aber auch die kleine Taz aus Berlin, die Tageszeitung, kann sich freuen. Wenn die nämlich jetzt noch 8.000 Exemplare mehr verkauft, hat sie bald Springers Welt eingeholt und überholt.
Apropos Springers Welt, die Taz meldet, glaube ich, heute, Springer sei nicht mehr der größte Verlag.
Ja, das macht sie auch mit einem gewissen, ja, mit einer gewissen Vergnügen. Das sind ja Nachbarn in Berlin, die beiden. Auflagenmäßig stimmt das auch. Da hat nun die Südwestdeutsche Medienholding die Nase vorn. Deren Flaggschiff, die SZ, hat nur gering verloren. Und die haben ja auch viel mehr Zeitungstitel als Springer inzwischen. Man muss aber auch sehen, Springer versteht sich ja selbst ohnehin nicht mehr als Verlag, sondern ist ja so ein digitaler Allesvermarkter, also überhaupt kein, man könnte sogar vielleicht sagen, nicht mehr unbedingt so ein Medienunternehmen. Aber das ist ja trotz aller Digitalisierung immer noch so, die Gewinne im Journalismus werden immer noch durch die gedruckten Auflagen gemacht, weniger durch den Online-Journalismus. Also man kann wirklich sagen, im journalistischen Segment, also in der harten Währung Auflage, hat Springer im letzten Quartal sehr verloren.
Zeitungsverkaufsabsatzzahlen gehen nicht drauf, beziehungsweise auch nicht runter, je nachdem, welche Zahlen man sich anschaut. Brigitte Baetz hat die Zahlen der Informationsgemeinschaft zur Feststellung der Verbreitung von Werbeträgern versus die MA-Zahlen der Mediaanalyse verglichen. Dankeschön.
Medias Res. Die Schlagzeile von morgen.
Hallo und guten Tag. Mein Name ist Alexander Sipas-Gusarian. Ich bin Chefredakteur des Mallorca-Magazins, die deutsche Wochenzeitung auf Mallorca seit 1971. Unsere Schlagzeile morgen lautet: Niemand weiß, wie es weitergeht. Wir berichten darin über die Schließung der Lokale an der Playa de Palma, insbesondere in der Bier- und in der Schinkenstraße. Die Wirte haben eine Verwaltungsklage eingereicht. Die Gerichte beginnen mit der Arbeit, das wird dauern. Und wie es konkret weitergeht, weiß derzeit niemand.
Donald Trump setzt nun auf Masken gegen das, ich zitiere, unsichtbare China-Virus. Zitat Ende. Unsichtbar, um dem Ganzen vielleicht doch noch einen Rest Skepsis und Fake News-Potenzial einzuhauchen. Seine Strategie in Sachen Corona scheint sich zu ändern, aber sonst steuert er weiter mit Vollgas auf seine geplante Wiederwahl hin, egal ob das nun so stimmt, was er schreibt oder nicht. Nach Twitter scheint das aber nun auch Facebook etwas anders zu sehen. Nach massivem Druck hat sich die Plattform entschieden, einen Post von Trump mit einem Hinweis zu versehen oder zu ergänzen. Briefwahl, schrieb er, führe zur korruptesten Wahl in der Geschichte der Nation. Okay, ergänzte Facebook, aber schaut doch mal auf dieser Regierungsseite nach, da steht nämlich, wie Briefwahl wirklich funktioniert. So ganz wertfrei, aber dennoch extrem aussagekräftig. Die kommende Zeit bis zum 3. November dürfte also sehr, sehr spannend werden. Medias Res geht in den Endspurt. Wir hören uns morgen wieder, gleich der Büchermarkt um kurz nach 4. Und ich bin raus. Sebastian Wellendorf ist mein Name. Machen Sie es gut.